Es ist nicht einfach, Trainer zu sein im Sport. Wenn es gut läuft, trägt man dich auf Schultern. Wenn es schlecht läuft, zeigt man dir auch gerne den Ausgang. Wir sprechen heute im Podcast bei Telekom Sport, Abteilung Basketball, mit zwei Coaches aus der Easy Credit BBL. Für den einen läuft super und der andere, der ist gerade erst angekommen. Guten Tag, Telekom Sport Podcast, Abteilung Basketball, und heute ist ein besonderer Tag, denn ich sitze hier ganz alleine. Ja, mein Partner, Kollege und eigentlich auch Freund Alex Dechand, der ist nicht da, den mussten wir einfach mal wegschicken. Also wir haben es ja schon häufiger gesagt, der Kerl arbeitet viel zu viel. Alles, was Sie bei Telekom Sport anfassen, draufklicken, sehen, hören, fühlen, manchmal auch riechen, ich weiß es nicht, das geht durch seine Hände. Und ja, da hat er einfach mal eine Woche Urlaub gebraucht. Der ist in Miami und lässt es sich dort gut gehen, ist wohlverdient, kann man nicht anders sagen. Liebe Grüße. Ich bin relativ sicher, dass er sich am Strand von Miami Beach dieses Ding jetzt reinziehen wird. Ich glaube, der kann gar nicht anders. Wir reden heute mit, also es ist ein Thema, was man immer wieder bringen kann, weil wir, und das ist das große Glück in der Easy Credit BBL, haben 18 Mannschaften und ich habe es schon mal erwähnt auch, wir haben wirklich erstklassige Trainertypen. Erstklassige Trainerpersönlichkeiten in der Liga. Das ist etwas Besonderes, wie ich finde. Also man kann wirklich hingehen, wo man will, zu jedem Trainer eines jeden Vereins, und damit meine ich sogar auch die Assistant Coaches oft. Es sind sehr freundliche und unheimlich kompetente und aufgeschlossene Menschen.
Und wenn du mich jetzt provozieren möchtest.
Ja, genau. Also einen gibt's ja nicht mehr. Und das ist Svetislav Pesic. Und ich bin eigentlich auf dieses Thema gekommen, weil ich dachte, irgendwie vermisse ich den Kerl. Also die Sache ist ja die, Svetislav Pesic ist ja nicht mehr da. Und über die ganzen Jahre, man hat natürlich ein gewisses Verhältnis zueinander. Das ist schon natürlich ein Trainer gewesen, der jetzt nicht ganz einfach war, aber eben auch trotzdem etwas Besonderes von der ganzen Art und Weise, wie er mit einem gesprochen hat, wie er einen gesehen hat. Und irgendwie ist es ja oft so, man merkt, was man einem gehabt hat, wenn er nicht mehr da ist. Jetzt ist er ja noch da, er freut sich ja hoffentlich guter Gesundheit, aber er ist nicht mehr als Trainer da. Und deswegen bin ich auf diese Idee gekommen, einfach heute mit zwei Trainern zu reden. Und an dieser Stelle möchte ich ganz offiziell Svetislav Pesic mal zu unserem Podcast hier einladen. Davon weiß er nichts von seinem Glück. Ich werde ihm das mal irgendwann mitteilen, die nächsten Tage. Und dann soll er doch mal zu uns kommen und ein bisschen plaudern. Ich weiß, er ist natürlich verfolgt die Szene sehr. Und ich würde mir wünschen, irgendwie, dass er nochmal Trainer wird. Also das kann es ja noch nicht gewesen sein. Und dann wird das Buch mit Svetislav Pesic Geschichten noch ein bisschen dicker werden. Vielleicht auch mein persönliches. So dick ist es nicht, aber da gab es schon einige Situationen, wo man ja sich unheimlich gefreut hat über tolle Erzählungen, tolle Geschichten. Und dann gab es auch Situationen, wo man einfach kopfschütteln weggegangen ist und dachte sich, warum hat er dich jetzt beschimpft? Also warum tut er das? Aber er hat eben sein Herz auf der Zunge, und das ist auch eine Geschichte, die ja einen Menschen ausmacht.
Wenn du mich jetzt provozieren möchtest.
Ich habe das Launchpad heute in meiner Gewalt. Das ist ja nicht verwunderlich. Alex ist ja nicht da, der normalerweise dieses Ding bedient. Keine Sorge, ich werde da nicht wild drauf rumklicken. Aber ich habe es ausprobiert, habe Sveti getroffen, und deswegen kam ich auch zu diesem Thema. Ja, wir haben so viel unterschiedliche Trainertypen in der Liga, die man wirklich gar nicht so groß miteinander vergleichen. Also die sind alle so teilweise so extrem verschieden von der vom Charakter her, denke ich mal, von der Vorgehensweise. Ich denke auch, wie sie mit Spielern kommunizieren, wie sie mit Journalisten kommunizieren. Aber viele Sachen sind ihnen auch gemeinsam, und das ist eben das, was mich extrem freut in dieser Liga. Und das sage ich jetzt nicht, um hier Fishing for Compliments zu machen. Das ist eine Herzlichkeit. Also es sind wirklich unglaublich viele herzliche Trainer in dieser Liga. Haben alle irgendwo wahrscheinlich ihren kleinen Sockenschuss, wie jeder von uns im Übrigen. Aber der Umgang miteinander ist sehr, sehr herzlich. So, wir werden jetzt gleich unseren ersten Trainer anrufen, damit das hier nicht zu einem Monolog wird, wo am Ende alle sagen, Mensch, wäre doch der Dächern da, dann müsste er nicht die ganze Zeit hier alleine vor sich hin blubbern. Aber der ist heute nicht da und deswegen rufe ich jetzt unseren ersten Coach an. Frank Menz von den Basketball-Löwen aus Braunschweig. Frank, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Das war am letzten Wochenende mit allen Menschen, die ich gesprochen habe, eine Überraschung. Wie ihr da gespielt habt und wie ihr Oldenburg geschlagen habt. Warst du selber ein bisschen überrascht über die Leistung deiner Mannschaft?
Ja, ich denke, das war schon von uns ein herausragendes Spiel. Das werden wir sicherlich konstant so auch nicht leisten können, aber insgesamt tolle Vorstellung. Hat sich jetzt aber schon angedeutet, dass wir in den Heimspielen in den letzten sehr, sehr stark waren. Im Übrigen eigentlich in fast allen Spielen, die wir zu Hause hatten. Wir haben zwar zweimal knapp verloren gegen Bonn und Ludwigsburg, aber jetzt auch davor ja gegen Würzburg schon gewonnen und jetzt den Sieg gegen Oldenburg. Also wir sind zusammengewachsen, sind noch körperlich recht fit zur Zeit, haben viel trainiert, haben auch keine Pause gemacht jetzt in dem Nationalmannschaftsbreak, sondern gerade athletisch viel draufgepackt und so, sodass wir momentan ganz gut dastehen, aber wir sind nicht so tief, wir müssen gesund bleiben, aber bis jetzt sind wir ganz zufrieden.
Jetzt muss man ja, und das ist auch, ich will jetzt hier gar nicht hier rangerobbt kommen, aber man muss dir ein Riesenkompliment ja eigentlich machen. Du hast eine Mannschaft also mit einem sehr geringen Etat, jeder weiß, dass Braunschweig nicht auf Rosen gebettet ist, und du schmeißt den ganzen Laden im Grunde komplett alleine. Also hast zwar jetzt Unterstützung bekommen, aber über den Sommer gesehen, das ist ja Wahnsinn, wie lange kann man denn sowas überhaupt machen? Also das ist ja dann doch schon eine ziemlich aufreibende Sache. Und meine zweite Frage direkt hinterhergeschoben: Mit welcher Philosophie bist du denn rangegangen, auch diese Mannschaft zusammenzustellen? Also was sind das dann für Leute, für Spieler, die dann am Ende ja jetzt doch, ohne jetzt wahnsinnige Summen zu verdienen, aber einen guten, erfolgreichen Basketball spielen können?
Ja, komme ich zur ersten Frage. Ich glaube, das war fast alternativlos für mich, im Sommer den Laden quasi fast alleine da auch zu schmeißen, weil wir sind im Umbruch, wir haben eben nicht die finanziellen Möglichkeiten und von daher aus meiner Sicht eben auch große Probleme strukturell, besonders im Personal, auch was unsere Jugendmannschaften anbelangt, so dass ich da helfen musste über den Sommer mit der Sichtung für die NBBL, JBBL, da ging es da schon los. Darüber hinaus dann Assistenztrainer gesucht für uns, jetzt auch einen neuen gefunden mit Steven Klaus, aber auch für die Pro-B-Mannschaft, für Wolfenbüttel, mich bei der Suche nach einem geeigneten Mann beteiligt. Ja, es war sehr viel, gerade nach der schweren Saison, die mehr körperlich, aber auch so für die Nerven.
Dann nochmal zur Frage, also das ist ja so aufreibend, wenn man das wirklich alleine macht. Du hast ja auch noch Familie und Kinder und alles. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Und vor allen Dingen, wie lange kann und will man das auch machen?
Ja, ich bin hier nach Braunschweig gewechselt, um einfach so eine Herausforderung anzunehmen, einen Verein mit oder was aufzubauen und was zu entwickeln. Und in Braunschweig, da ging es ja die Jahre zuvor, war diese nicht schwierig, mit Abstiegen von den Jugendligamannschaften, mit Verkauf der Lizenz, der Zweitliga-Lizenz an Wolfenbüttel, immer weniger Geld und dann am Ende mit dem Verlust von das VW. Das war schon schwierig, aber ich bin dahin mit einem 3-Jahres-Vertrag und man hat mir da viele Freiheiten gegeben. Am Anfang noch nicht die finanziellen Möglichkeiten und um was zu entwickeln und um auch ein bisschen Zwischenwind reinzubringen. Und ich glaube, wir haben eigentlich einen ganz schönen Schritt nach vorne gemacht im letzten Jahr, was sich nicht nur in der Bundesliga-Mannschaft, in der ersten Mannschaft dokumentiert, sondern vor allen Dingen im Personal, in der Kooperation, im Gesamtverein und so weiter. Ja, das war jetzt ein Jahr richtig heftig. Ich werde das im kommenden Jahr im Sommer nicht so machen müssen, weil ich jetzt gute Unterstützung habe mit einem neuen Geschäftsführer, mit Sebastian Schmidt, und weil wir gute Trainer jetzt da haben und Leute, die in der Organisation bürgeln, auch im Aufsichtsrat hat sich einiges getan. Da ist viel Motivation da und von daher denke ich, wollen wir jetzt eine gute Saison spielen und den Klassenerhalt sichern. Hoffentlich nicht erst am letzten Spieltag, sondern ein bisschen früher, und dann kann man weitermachen und das kann man auf jeden Fall deutlich sagen, Euphorie, die jetzt da entstanden ist, weil das die Medien sind positiver und Zuschauer sind positiver und insgesamt macht die Arbeit natürlich, wenn man erfolgreich ist, auch mehr Spaß. Mhm.
Es kursiert ja dann immer wieder in den Medien der Name Dennis Schröder, der irgendwie in den Braunschweiger Sport, ob bei den Fußballern, Basketballern investieren will, mit seinem Modelabel, in deinem Team spielt ein Flexgang-Mitglied mit Basukone. Was ist denn da dran? Also kommt da wirklich Geld von Dennis Schröder für den Braunschweiger Basketball demnächst?
Also erstmal haben wir uns gefreut, dass er sich im Sport in Braunschweig engagiert. Und zwar, das geht jetzt mal für den Braunschweiger Sportfan. Und aber das hat er getan. Er hat ja auch mehrfach bekundet, sein Interesse, Basketball in Braunschweig auch zu unterstützen. Und bisher gab es viele Gespräche, gab auch schon einige Treffen. Ich habe ihn auch schon in Braunschweig gesehen und unser Aufsichtsrat, wo es der Anfang ist, da sehr engen Kontakt auch mit seinem Bruder, aber auch mit Dennis selbst. Und wir haben ja auch den Kontakt über Liebe Kalin zu ihm. Genau. Und aber er verfolgt das. Auch auch er will auch sehen, dass sich in Braunschweig was tut, auch ohne seine Unterstützung, dass die Leute da eine gute Arbeit machen und motiviert sind und Lust haben. Ich glaube, man kann das jetzt bei uns direkt vor Ort, ich weiß nicht, dass wir Außenstehende ist, aber wir fühlen das jeden Tag bei der Arbeit, dass sich wahnsinnig viel tut und die Stimmung immer positiver wird. Und wir hoffen natürlich, dass er uns da auch helfen kann in Zukunft. Aber um jetzt konkret zu antworten, Geld ist nicht geflossen.
Nein. Nee, noch nicht, aber gut, kann ja noch kommen. Wird man da automatisch zum Dennis Schröder-Fan? Also schaust du dem eigentlich mal zu, wenn der spielt? Oder bleibt die Zeit nicht?
Ja, doch, die Zeit nehme ich mir natürlich immer, dass ich sowohl viel Euroleague und auch NBA schaue und gucke, was die Jungs machen. Naja, das für mich ist ja insofern spannend, als dass ich sowohl mit Dennis Schröder oder mit Maxi Klebers und Daniel Tyson Europameisterschaften gespielt habe und Paul Zips. Also ich kenne die alle persönlich. Das heißt, deswegen habe ich auch als in meiner Bundesliga-Tätigkeit mich schon immer auch eingesetzt, eher noch im Braun. Nicht so zum kam und mich immer mit den Bundesliga-Trainern da gerieben habe und dass er mehr auf dem Feld steht und so. Und von daher habe ich ja immer auch Atlanta gesucht als Bundestrainer, wenn er jetzt in Braunschweig ist, sehen wir. Und also von daher habe ich immer Kontakt und verfolgt das natürlich ganz, ganz eng.
Hast du das vorausgeahnt? Also hast du gedacht, dass genau die Namen, die du gerade aufgezählt hast, also von Dennis über Daniel Theiss, Paul Zipser, Maxi Kleber, dass die den Weg in die NBA schaffen können, oder warst du dir unsicher bei dem einen oder anderen?
Ja, das kann man gar nicht aussagen. Ne? Man kann jetzt im Nachhinein über die vielen, vielen Jahre, die ich das jetzt auch in diesem Jugendbereich gemacht habe, auch für den DWB als Jugendkoordinator, jetzt muss ich tatsächlich sagen, also das wusste ich auch schon vorher, aber das hat nochmal sich alles nochmal so ein bisschen manifestiert, diese Einschätzung, dass einfach die athletischen Voraussetzungen, die müssen einfach, die müssen überragend sein für Bundesliga-Verhältnisse, dass man eine Chance haben will, in die NBA zu kommen. Und das sind die Voraussetzungen, die Theiss und Schröder auf jeden Fall, die beiden sofort, aber auch Paul Zipser in seinem Altersbereich, die sind athletisch überragend, ja, und europäisches Top-Niveau. Das heißt, und das ist die Grundvoraussetzung, das haben sie mitgebracht, dann Maxi Kleber, der auch ein guter Athlet ist, kommt noch dazu, dass er dem auch noch alles gilt und Entscheidungsverhalten und so. Das ist ja so ein Prototyp eines europäischen Top-Power-Forwards für mich, also Prototyp. Das ist ja aber der eben auch athletisch ist und von daher die Jungs das da gepackt. Das ist relativ schwer einzuschätzen, weil es doch so viel braucht, um in die NBA zu kommen. Am Ende ist nicht nur die Athletik, aber das ist sicherlich, sag ich mal, die absolute Grundlage. Da kann man spielen, wie man will. Wenn man nicht überragend athletisch ist, dann hat man in dieser Liga schweren Stand. Und dann geht es eben darum, ne, das hat ja dann, da geht es nicht nur um Entscheidungsverhalten und dann Skills und Wurf und Passverhalten. Man geht darum, manchmal, dass die Persönlichkeitsstruktur, das Selbstvertrauen da zu spielen, auch so ein bisschen egoistisch die Spielweise auch an den Tag zu legen. Und also es sind viele Dinge, die man braucht und es ist nicht immer abschätzbar, aber es war relativ schnell zu sehen, als wenn es schon mit 18, 19 Jahren im Training auch in der Bundesliga. Das konnte man ja beobachten. Das gab es kaum einen Bundesligaspieler, der von den Amerikanern, von den Älteren den er nicht vor sich halten konnte und an dem er auch nicht vorbeigehen konnte. Also von daher war schon auch bei der Europameisterschaft, die wir hatten, wir haben Europameister Frankreich auch mit der U20 geschlagen, nicht nur bei der AEM 2013 und da hat er dann auch den letzten Korb gemacht. Da ist er dann auch einfach mal so ein Leo Westermann und Männern und so, die für europäisches Niveau Top-Level haben, aber der ist einfach vorbeispaziert mit seiner überragenden Athletik und da hat man schon gesehen, okay, da ist eine Menge mehr möglich. Da sind die Limits noch gar nicht so abzusehen.
Ja. Frank, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Will dich da jetzt auch nicht länger mit unseren Zukunftsprognosen und Hoffnungen da beirren. Mal sehen, was kommt. Wichtig für dich ist immer, dass der nächste Samstag, das nächste Spiel, weil wenn es so gut läuft, möchte man natürlich sofort wieder weitermachen, sofort wieder spielen, die Serie fortsetzen. Dafür wünsche ich dir alles Gute. Wenn ihr nach München kommt, du bist herzlich eingeladen, direkt mal bei uns vorbeizuschauen. Vielleicht hast du ja mal ein halbes Stündchen. Ich hole dich ab und bring dich wieder zurück in den Audidom und dann quatschen wir weiter über Basketball. Das würde mich sehr freuen.
Du hast ja leider mit Abstand das schlechteste Spiel von uns gesehen da in München. Wir haben aber ansonsten, muss man sagen, es ist nicht ausnahmslos. Ich glaube, wir haben, weil hast du ja mitverfolgt, ne? Ob das Ludwigsburg-Frankfurt war, wir waren ja immer Bonn, 2 Punkte, 7 Punkte, 7 Punkte. Wir waren an jedem Gegner dran. In München haben wir uns halt dann mal einfach mal einschlachten lassen. Aber insgesamt ist das eine ganz gute Saison. Ich habe jetzt nicht beantwortet. Ich habe auf jeden Fall aufgrund der Saison im letzten Jahr, da sind ja einige Spieler, die sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Und wie Deschamps-Pierre, der dann nach Sassari Italien erste Liga und da jetzt viel Geld verdient, ob das Carlos Medlock war, der Griechenland erste Liga. Das heißt, die haben das als Sprungbrett alle nutzen können. Grosel, der jetzt ein paar tausend Euro mehr in Bremerhaven verdient. Ich glaube, das hat sich rumgesprochen und wir haben jetzt ein paar Spieler, für die es jetzt vor allen Dingen darum ging, sich zu entwickeln, Spielzeit zu kriegen und den nächsten Schritt zu machen. Und deswegen haben wir ein paar Spieler bekommen, die zwar nicht so woanders mehr hätten Geld verdienen können, ob das auch Yaramas war, der jetzt das Dreifache oder weiß ich nicht, wie viel in der Türkei hätte verdienen können, aber die kommen jetzt her und denke, hatten es ein bisschen leichter, weil alle gesehen haben, okay, da wird gut gearbeitet, die spielen ganz gut und ich habe ein bisschen, wir haben mehr Athletik in der Mannschaft und ein bisschen talentierter auf jeden Fall und die ganze Organisation, alle wissen, dass das eine, die Erwartungshaltung ist nicht mehr so hoch oder die Enttäuschung nicht so groß und alle wissen, wir kämpfen gegen den Abstieg. Stimmung ist dadurch ein bisschen positiver und nicht so frustriert und damit haben alle gerade so ein bisschen Aufwind und ich hoffe, das trägt uns noch ein bisschen in die nächsten Spiele. Und dass wir hier eine klasse Saison spielen können.
Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Also ich bin ja immer noch, hoffe immer noch auf, dass diese ganz große Basketball-Euphorie der vergangenen Tage wieder über Braunschweig kommt. Damals zu den Zeiten vom NTV Wolfenbüttel, wo wir selber noch als Fans hingefahren sind, als Hagener Fans. Und haben da in Wolfenbüttel mitgezittert. Ja, da... Wie gesagt, gute Zeit auf jeden Fall. Viel Erfolg für die Zukunft, Frank. Es ist immer schön, mit dir zu reden, weil du einfach über Basketball... Ja, so gerne und so schön redest und so alles auf den Punkt bringt. Herrlich. Wunderbar. Gute Zeit, Dankeschön. Gute Fahrt Dankeschön. Noch Dankeschön. Und prima. Auf bald.
Ja, danke, dir auch. Alles Gute. Bis bald. Ciao.
So, das ist zum Beispiel so ein Typ, wie ich gerade schon gesagt habe, ein Trainer, den man immer ansprechen, immer anrufen kann. Der war jetzt auf der Rückfahrt von der Beerdigung seiner Mutter. Das muss man sich mal geben. Und ich rufe einen Tag vorher an. Hast du Lust? Ja klar, logisch. Ich bin ja eh auf der Autobahn. Basketball, super. Also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich an solche Menschen, die so bereitwillig auch irgendwie gerne mit Journalisten reden, das kann ich aus anderen Sportarten sagen, ist nicht immer unbedingt der Fall. So, die Braunschweiger, ja, die Tonqualität, also die Handyverbindung war jetzt nicht die allerprallste, aber ich denke, die wichtigsten Sachen haben wir mitbekommen. Das ist ja oft so, dass die Spieler dann eben, wenn sie wissen, okay, sie verdienen nicht den absoluten Wahnsinn, aber sie sind bei einer guten Organisation untergebracht, wissen, sie können dort ihren Marktwert erhöhen und spielen viel, haben viel Einsatzzeit, können sich präsentieren. Und wenn alles andere passt, dann nimmt man das einfach auch gerne in Kauf und schaut, was die Zukunft bringt. Und Frank hat es ja schon gesagt, Spieler wie Deschamps-Pierre oder Carlos Medlock, die im letzten Jahr in Braunschweig waren, verdienen in dieser Saison ein Vielfaches im Ausland und haben das Sprungbrett Absprungbrett perfekt genutzt. So, wir haben noch einen anderen Gesprächspartner. Wir gehen in der Tabelle ein paar Regionen weiter runter. Um ehrlich zu sein, wir gehen ans Maximum, was unten angeht, dann nämlich zu den Tübingern. Die haben einen neuen Trainer, die haben Matthias Fischer verpflichtet und den begrüße ich jetzt. So, da ist er, Matthias Fischer. Nicht nur im Wortsinne, dass er in der Leitung ist, sondern auch zurück in der Easy Credit BBL. Matthias.
Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass ich zurück bin. Keine leichte Aufgabe, aber wie gesagt, die Freude überwiegt, dass ich wieder zurück bin.
Ja, hast du so ein bisschen gehofft, irgendwann wieder zurückzukommen? Wie war denn da so die Lebensplanung?
Ja, eigentlich schon. Ich wollte, ich habe das Angebot in Polen angenommen, weil ich auch so ein bisschen die polnische Kultur kennenlernen wollte, den polnischen Basketball, meine Polnischkenntnisse ein bisschen aufbessern wollte und ich denke, das ist mir auch ganz gut gelungen. Ich habe die Mentalität kennengelernt, meine Polnischkenntnisse verbessert und es war insgesamt eine sehr gute Erfahrung, finde ich, für mich.
Aber dann Anruf aus Tübingen und sofort weg.
Ja, sofort, ja. Sofort. Natürlich habe ich vorher überlegt, habe mit meiner Frau darüber gesprochen. Logisch. Und habe mir natürlich auch ein paar Spiele angeschaut und festgestellt, dass da einige Spieler spielen, die ich bereits kenne. Und ja, und dann war die Entscheidung auch klar, dass ich das gerne machen würde und da auch Potenzial sehe in dieser Mannschaft, die Liga zu halten.
Genau, das ist die Aufgabe, du hast es schon gesagt, ist natürlich keine einfache. Man kommt zu einer Mannschaft, die noch kein Spiel gewonnen hat. Was waren denn so die ersten Worte, die du an die Mannschaft gerichtet hast?
Ja, die ersten Worte waren eigentlich, ich habe sie in Bremerhaven vor dem Spiel getroffen. Ich bin nach Bremerhaven angereist, habe mich vorgestellt und habe ihnen gesagt, dass sie eine gute Mannschaft sind, dass sie mit Selbstvertrauen spielen sollen und dass ich mit jedem ein persönliches Gespräch führen möchte, um einfach einen Eindruck zu gewinnen, was in der Mannschaft passiert, ob sie noch lebt, ob sie noch kämpfen will und auch die persönliche Situation von jedem Spieler hat mich sehr interessiert und das war halt meine Hauptaufgabe in den ersten Tagen, mit den Spielern zu sprechen, sodass ich mir einen Gesamteindruck bilden konnte.
Das heißt, Einzelgespräche mit jedem aus dem Kader, das ist natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit. Zu welchem Schluss bist du dann gekommen? Woran liegt es bisher so, dass es nicht geklappt hat mit den Erfolgen?
Also ich denke, wenn ich so innerhalb von einem Tag wissen würde, woran es liegt, dann ich denke auch mein Vorgänger Tyron McCoy, den ich auch sehr schätze, hätte das sofort gelöst, wenn man das so einfach lösen könnte, aber ich denke, die Aufgabe ist etwas komplexer. Die Gespräche haben gezeigt, dass da doch einige Baustellen sind und diese Baustellen mit Selbstvertrauen hat das natürlich auch sehr viel zu tun und ich möchte einfach den Jungs dieses Selbstvertrauen wieder vermitteln und den Glauben geben, weil sie bereit sind, sie wollen kämpfen, sie wollen diese Aufgabe hier angehen, alle. Mhm. Das war ganz klar, das kam deutlich bei jedem raus. Ja, und jetzt müssen wir das gemeinsam angehen und das Boot einfach auf einen anderen Kurs bringen.
Das heißt, also Selbstvertrauen ist schon mal mit das Wichtigste. Du hast bei mehreren Spielern festgestellt, dass es ihnen daran mangelt.
Ja, dass die einfach zu viel nachdenken über verschiedene Situationen und dass sie einfach das Spiel viel mehr spielen müssen. Ja, das wird sehr, sehr wichtig sein in der nächsten Zeit, dass die Spieler an sich glauben und das Spiel spielen.
Das heißt also, dass sie versuchen, Fehler zu vermeiden. Erstmal, das war eines der Probleme vielleicht, dass sie denken, okay, das kann ich jetzt nicht machen, da ist der Ball vielleicht weg. Oder dass sie den Kopf ein bisschen freier bekommen einfach. So ein bisschen mehr an sich glauben und einfach drauf loswerfen.
Richtig, genau. Ich denke auch, dass, also nicht so einfach drauf loswerfen, aber ich denke, der Umgang mit Fehlern ist bei Profiathleten sehr, sehr wichtig. Man hat einfach im Basketball auch keine Zeit, über Fehler nachzutrauern, was man Fehler gemacht hat, weil die nächste Possession kommt. Und ich habe den Jungs auch gesagt, man kann immer wieder alles gut machen, indem man intensiver Basketball in der Verteidigung spielt und sich den Basketball zurückholt. Und das muss halt funktionieren, dass wir die Fehler tolerieren. Das ganze Spiel basiert ja auf Fehlern. Wenn keiner Fehler machen würde, ich denke, das wäre ein sehr, sehr interessantes Spiel ohne Fehler. Mhm. Aber die Realität ist eine andere. Man macht Fehler. Und für uns Trainer, also für mich auch, ist wichtig, wie gehe ich mit Fehlern um? Lasse ich den Kopf hängen oder laufe ich zurück und versuche, meine Energie in die nächste Possession reinzustecken, meinen Fehler wieder gut zu machen? Und das, das ist jetzt meine große Aufgabe, das der Mannschaft zu vermitteln, dass Fehler zum Spiel gehören und wir sie tolerieren müssen, daraus lernen müssen, aber das Leben geht halt weiter. Und vor allem das Spiel.
Ja, jetzt bist du ja sozusagen wieder komplett drin im deutschen Basketball. Du bist ja nicht nur jetzt in Tübingen der Head Coach, sondern auch der Assistant Coach von Henrik Rödl in der Nationalmannschaft. Ja. Das war ja auch nochmal so ein neuer Schritt für dich. Deswegen warst du vom deutschen Basketball ja jetzt zuletzt gar nicht so weit entfernt, hast ja viel mitbekommen. Hast du in irgendeiner Form eine Entwicklung festgestellt in den letzten 2 Jahren? Du bist jetzt weg aus Bonn seit Dezember 2015.
Richtig, genau. Ja, also ich denke, die Athletik ist nochmal hochgegangen. Die Qualität der Spieler hat sich verbessert. Der Basket, also die Qualität. Und bei der Nationalmannschaft natürlich war das eine tolle Erfahrung, mit Henrik zusammenzuarbeiten. Ich denke, er hat die Aufgabe sehr gut gelöst. Alle Spieler, die da waren, wie sagt man zu diesem englischen Wort Commitment? Das Commitment war einfach da, haben 100% sehr gut trainiert, 100% hinter der Mannschaft gestanden und haben das umgesetzt, was Henrik von den Spielern verlangt hat. Deswegen ist dieser hohe Sieg gegen Österreich, ja, das war eigentlich unglaublich, wie gut die Mannschaft gespielt hat und vor allem in der Defense. Und jeder wusste, kannte seine Aufgabe und die Jungs haben das einfach toll umgesetzt. Und für mich natürlich war das ein Eindruck, dass ich die Spieler halt kennenlerne. Viele kannte ich ja schon, auch aus der A2-Nationalmannschaft. Und ja, einfach eine gute Erfahrung.
Wir hatten ja auch den Eindruck, dass es in der deutschen Spitze, also von den Spielern, die jetzt aktuell in der BBL sind, dass es einfach breiter geworden ist. Denn ganz klar, wir mussten jetzt auf Euroleague- und NBA-Spieler verzichten, aber trotzdem stand da eine sehr, sehr gute Mannschaft auf dem Feld. Ist das auch dein Eindruck, dass sich die deutsche Spitze in den letzten Jahren so ein bisschen verbreitert hat, dass es einfach doch mehr deutsche, sehr gute deutsche Spieler gibt?
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es mehr gute deutsche Spieler gibt. Das habe ich auch in der A2-Nationalmannschaft festgestellt. Es sind ja auch einige in den A1-Kader eingerufen worden. Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Programm, die A2, weil man weiß ja nie, was passiert, wer verletzt ist, wer zum Nazio kommt oder nicht kommt. Und wenn man dann so einen breiten Kader hat und ein bisschen vorarbeitet, so dass man die Jungs etwas leichter einbauen kann, weil man zum Beispiel die gleichen Systeme spielt wie die A1, kann es nur vom Vorteil sein für alle Athleten und für alle Beteiligten.
Eine Sache habe ich noch vergessen, die ich dich noch fragen wollte, zu diesem Wechsel jetzt von einem polnischen Team zum deutschen Team. Ich hatte dich ja gefragt, was du den Tübingern als erstes gesagt hast. Was sagt man denn eigentlich, wenn man die Mannschaft verlässt in Polen? Ich meine, das war Tuchow Zgorzelec. Entschuldigung, mein Polnisch beschränkt sich auf Dzień dobry.
Was sagt man? Das hast du übrigens sehr gut ausgesprochen. Also die, sehr gut.
Danke dafür. Und Wojna heißt Krieg. Weiß ich.
Ja, genau.
Gut, aber unabhängig davon, woher ich das weiß, was hast du den Spielern gesagt, als du dann gegangen bist?
Ja, eigentlich ist das eher so ein bisschen eine traurige Nachricht, die man dann überbringen muss. Aber ich habe einen sehr, sehr guten Assistant Coach, der die Aufgabe sehr gerne übernimmt. Habe das der Mannschaft mitgeteilt, habe ihnen auch die Gründe mitgeteilt, dass ich mich für Tübingen und für die Bundesliga entschieden habe, weil ich einfach die Zukunft mehr hier sehe als in Polen und habe das dem Management dann auch ganz klar vermittelt. Ne? Ist aber allerdings nicht nett, weil klar, wenn man erfolgreich und gut mit der Mannschaft zusammenarbeitet und es einem Spaß macht, dann macht es immer, ist es nicht leicht, die Mannschaft zu verlassen.
Ja, nee, logisch. Also das stelle ich mir auch ein bisschen komisch vor für die Spieler natürlich und denke, ach guck mal, jetzt geht er da nach Tübingen zum Tabellenletzten. Boah. Da müssen wir ja ganz schön schlecht sein, wenn er das toller findet.
Es hat natürlich auch andere Gründe gegeben. Ich möchte natürlich aber auf diese Gründe nicht eingehen, weil sind halt interne Gründe. Aber
mit der polnischen Mannschaft.
Richtig, genau, mit der polnischen Mannschaft. Deswegen möchte ich das einfach nicht in die Tiefe gehen und das Ganze erläutern. Ja.
Machen wir ein anderes Mal, wenn du es verarbeitet hast.
Richtig, genau.
Ja, die Arbeit in Tübingen jetzt ist natürlich auch nicht so einfach, klar, noch kein Spiel gewonnen bisher. Du hast gesagt, das Selbstvertrauen ist wichtig für die Spieler, dieses wieder zurückzubekommen. Ist denn auch noch Raum für Verstärkungen? Also hat Robert Wintermantel, der Geschäftsführer, auch noch so einen Umschlag unter den Weihnachtsbaum liegen und sagt, Mensch, guck doch mal, Matthias, ein bisschen Geld ist noch da?
Ja, darüber haben wir auch gesprochen mit Robert Wintermantel und er hat signalisiert, dass eine Verpflichtung möglich ist. Allerdings habe ich auch mitgeteilt, dass ich erstmal mir ein bisschen Zeit lassen möchte, möchte ein, zwei Wochen mit der Mannschaft trainieren, sehen, was ich verändern kann, offensiv und defensiv. Und wenn ich ein Gefühl für die Mannschaft habe und genau sehe, wo diese Mannschaft Verstärkung braucht, werden wir natürlich uns umschauen auf den Markt. Natürlich muss das eine Verstärkung mit Qualität sein, die wirklich auch der Mannschaft hilft. Und ich denke, das ist auch nicht so einfach, dass man sofort einen Spieler findet, der perfekt in die Mannschaft reinpasst. Mhm. Und deswegen lassen wir uns noch Zeit, sondieren den Markt und ich natürlich trainiere mit der Mannschaft und schaue, ja, was würde am besten passen oder nicht passen. Oder vielleicht auch ohne Verpflichtung. Vielleicht kann ich die Mannschaft auch so, wie sie jetzt ist, zum Funktionieren bringen und wir fangen an, Spiele zu gewinnen.
Mhm. Du hast ja sicherlich die BBL auch intensiv verfolgt, logischerweise, ja, sowohl aus Polen her oder auch eben in deiner Funktion als Assistant von Henrik. Was ist denn dein Eindruck von dieser Saison in der BBL? Was gefällt dir besonders gut? Welche Mannschaften oder auch welche Entwicklungen und wie überrascht bist du von solchen Dingen, die sich da in Bamberg abspielen, die so Schwierigkeiten haben, irgendwie einen Rhythmus zu finden? Was ist so für dich das Auffälligste in diesem Jahr?
Ja, also auffällig ist natürlich, dass Bayern einen sehr starken Kader hat und einen sehr schönen, schnellen Basketball spielt und defensiv auch sehr gut dasteht. Man sieht aber auch, wenn man in der Lage ist, einen Kader zusammenzuhalten und nur gezielt diesen Kader ergänzt, dass einem Trainer die Arbeit viel leichter fällt und dass es einfach viel kürzer dauert. Und wenn man jetzt den Umschlag macht zu Bamberg, man sieht einfach, wenn man die Leistungsträger verliert und neue Leistungsträger einbauen muss, dass es doch etwas länger dauert. Sachen, die selbstverständlich letzte Saison waren, sind jetzt nicht mehr selbstverständlich. Das muss man sich alles mit der Mannschaft erarbeiten. Und das kann schon 2-3 Monate dauern, bis man bis die Rollenverteilung stimmt, bis die Mannschaft den Trainer versteht und das umsetzt, was er von der Mannschaft verlangt.
Logisch, das ist eine gewisse Anlaufzeit, braucht man da in jedem Fall. Ja. Für dich Favorit also auf die Meisterschaft in diesem Jahr der FC Bayern, von dem, was du bisher gesehen hast, oder ist das bis zu den Playoffs einfach noch zu lang hin?
Ich denke, es wird sich noch alles herauskristallisieren. Es gibt, denke ich, einige Kandidaten, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen. Aber ich denke auch einige Mannschaften, die ja so in der zweiten Reihe stehen, die werden noch kommen. Oldenburg spielt ja auch eine sehr solide Saison, hat ja auch einige neue Leistungsträger in der Mannschaft. Und ja, es wird spannend auf jeden Fall.
Alles klar. Dann sag ich erstmal ganz lieben Dank. Herzlich willkommen zurück, Matthias. Wir haben uns super gefreut bei Telekom Sport. Dass diese angenehme Stimme wieder da ist. Also das ist ja diese ganz sanfte Stimme früher aus Bonn. Dann wussten wir, das ist Matthias Fischer, dass du wieder da bist. Und wir wünschen natürlich von ganzem Herzen kurzfristig mal endlich den ersten Sieg da in Tübingen. Das kann ja wohl nicht sein, dass der Pink Palace da von einer Niederlage zur nächsten gleitet, sage ich mal.
Ja, danke schön. Das werde ich auf jeden Fall versuchen umzusetzen und ich freue mich natürlich auf den ersten Sieg.
Das wird hoffentlich bald passieren. Nächster Gegner ist, ich habe es jetzt gar nicht auf der Matte, gegen wen spielt ihr jetzt?
Wir spielen gegen Göttingen jetzt am Samstag.
Schon ganz interessant.
Eine schwere Aufgabe, aber sicherlich eine Aufgabe, die man lösen kann.
Die man lösen kann, genau. Gut, alles Gute, Matthias, für die nahe Zukunft. Wir sehen uns bald in Tübingen oder in den Hallen dieses Landes.
Danke, bis bald.
Auf Ciao. Bald. Ja, das war Matthias Fischer. Ja, ich finde, diese Stimme hört man aus 1 Million Stimmen heraus. Habe ich schon immer früher, als er in Bonn war, gedacht, wenn der in der Auszeit die Ansprache hielt, so von wegen, also böse, sage ich mal, zu den Spielern zu sein und sie anzuschnauzen, das geht ja gar nicht mit dieser Stimme. Ne? Das waren immer ganz angenehme Worte, die er an die Mannschaft gerichtet hat, auch wenn man mit 15 Punkten hinten lag. Sehr interessant, aber man kann ihm einfach stundenlang zuhören und ich denke immer, wenn ich ihn höre, an meine alte Märchenschallplatte von Allerlei Rau, der das vorgelesen hat, der klang auch so. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern diese Menschen haben ja oft eine angenehme Stimme. So, zwei Gesprächspartner. Eine Sache fehlt noch und ihr ahnt sicherlich, worauf das jetzt hinausläuft, oder? Also, ich habe ja schon gesagt, ich sitze hier heute alleine. Alex ist im Urlaub in Miami. Und unser Überraschungsanruf, der fehlt noch. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob er glaubt, wir würden ihn anrufen. Und ich habe auch lange mit mir gehadert, ob wir es wirklich tun sollen. Ich meine, es ist jetzt deutscher Zeit 20 nach 2 am Nachmittag. Also es ist jetzt 20 nach 8 morgens früh in Miami. Wenn es eine Chance gibt, ihn zu erreichen, dann eher so jetzt. Also tagsüber, wenn er da am Strand sitzt oder in irgendeiner Bar, glaube ich, hat er das Handy entweder aus oder denkt sich jetzt, blast mir den Schuh auf. Aber jetzt vielleicht, wir versuchen es mal, oder? Unser Überraschungsangriff bei Alex Dechant. Ich riskiere es. Freizeichen ist schon mal da. Freizeichen ist zweimal da. Aber er stellt, wenn Mailbox, nicht nach dem ersten und zweiten Klingeln ein. Das wäre nicht typisch. 3, 4. Mailbox. Ja. Er hat die Mailbox an. Also dann gehe ich mal davon aus, dass er gedacht hat, auch um 20 nach 8 morgens blast mir ein Schuh auf. Okay, ich dachte, er hätte das Handy an, weil er ist einfach immer allzeit bereit. Gut, wir gönnen ihm die Zeit in Miami, denn das Schöne wäre noch gewesen, aber das machen wir dann nächste Woche, das holen wir nach. Er war beim Spiel Miami Heat gegen die Golden State Warriors. Wir haben gemeinsam die Karten rausgefischt letzte Woche, kurz vorm Abflug, und da, das war am Sonntag auf Montag in der Nacht, da hätten wir natürlich noch die ganz frischen Eindrücke bekommen, wie es war und wie er das erlebt hat, aber das holt er dann am kommenden Dienstag nach, wir erwarten ihn am Wochenende zurück. So, das war unser Podcast für heute, wie gesagt.
Wenn du mich jetzt provozieren möchtest.
Die Einladung steht an Svetislav Pesic, dass wir ihn hier bald im Studio haben, bin ich sehr zuversichtlich. Einfach über das große Ganze zu reden. Das Schöne ist, wir können 2 Stunden Programm machen und brauchen nur 3 Fragen. Darauf freue ich mich natürlich sehr, aber das meine ich ganz im Ernst. Zeit wird's, den Pesic Senior mal wieder hier hinzusetzen, denke ich. Und einfach zu reden über alles das, was so passiert. Das war's von dieser Stelle. Und ich hoffe, es waren einige Informationen dabei und man konnte ein bisschen den Eindruck gewinnen, was da gerade in Braunschweig und in Tübingen los ist. Spannend ist es in jedem Fall. Die Liga, muss man ganz ehrlich sagen, ist in dieser Saison alles andere als langweilig. Es passiert überall was, ob an der Spitze oder im Keller. So soll es sein. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit.